Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Begleitet von Protesten ist Ex-Bundespräsident Wolf in Berlin mit dem höchsten militärischen Zeremoniell, dem großen Zapfenstreich, verabschiedet worden. An der Ehrung im Park von Schloss Bellevue nahmen Bundeskanzlerin Merkel und mehrere Minister teil, jedoch keiner von Wolfs Vorgängern. Am Rande machten einige hundert Demonstranten lautstark ihrem Ärger Luft. Wolf war vor 3 Wochen von seinem Amt zurückgetreten. Die Staatsanwaltschaft Hannover ermittelt gegen ihn wegen des Verdachts der Vorteilsannahme.
Ein sichtlich gerührter Ex-Bundespräsident. Nach nur 20 Monaten im Amt muss Christian Wulff Abschied nehmen. Das Schloss Bellevue ist festlich angestrahlt beim großen Zapfenstreich im Schlosspark.
Herr Bundespräsident, melde den großen Zapfenstreich zu Ihren Ehren angetreten.
Aber damit noch nicht genug der Ehre.
Anlässlich des großen Zapfenstreichs zu Ihren Ehren überreiche ich Ihnen die Urkunde des Wachbataillons beim Bundesministerium der Verteidigung.
Die Kanzlerin ist gekommen, die meisten Kabinettsmitglieder und Bundesratspräsident Seehofer. Er ist bis zur Wahl des neuen Bundespräsidenten der erste Mann im Staat. Viele Elemente beim Zapfenstreich sind festgelegt, die Fackelträger vom Wachbataillon, Marschmusik, das musikalische Gebet. Die eigene Note darf Wulff der Zeremonie durch Musikwünsche geben. 4 Lieder hat er ausgewählt, darunter der Alexandermarsch und Over the Rainbow. Rund 200 Gäste sind gekommen, eingeladen waren aber wesentlich mehr. Unter anderem haben die 4 anderen Altbundespräsidenten abgesagt. Politiker der Opposition hatten Wulff bis zuletzt nahegelegt, auf den Zapfenstreich zu verzichten. Vor dem Schloss Bellevue protestierten mehrere hundert Menschen gegen den feierlichen Abschied und den Ehrensold. Mit Vuvuzelas wollten sie Wulff ihren eigenen Marsch blasen. Der Lärm war für die Gäste des Zapfenstreichs im Schlosspark deutlich hörbar.
Und jetzt direkt nach Berlin zu Ulrich Deppendorf. Er fasst seine Eindrücke vom großen Zapfenstreich für Christian Wulff zusammen.
Ja, der bislang umstrittenste große Zapfenstreich für einen zurückgetretenen Bundespräsidenten ist nun Geschichte. Nach der Kritik und den Auseinandersetzungen im Vorfeld und der Demonstration vor dem Schloss Bellevue, es war am Ende doch eine Veranstaltung mit einer gewissen Würde. Es zeigt aber auch, wie umstritten dieser heutige Abend auch bei der Bevölkerung war. Nun beginnt die weitere juristische und politische Aufarbeitung. In ein paar Monaten will die Staatsanwaltschaft Hannover ihre Entscheidung in Sachen Wulff bekannt geben. Und die Politik in Berlin wird nun neue Regeln aufstellen müssen für die Bezahlung früher aus dem Amt geschiedener Präsidenten. Dass diese Regelungen kommen, darüber sind sich hier alle in Berlin einig. Die Politiker müssen aber auch selber, so sehen es hier die Beobachter, wieder das Vertrauen der Bürger in die Politik zurückgewinnen. Durch das Handeln von Christian Wulff, aber auch durch verschiedene, nicht immer glückliche Äußerungen von politischen Köpfen in der Affäre Wulff, hat die politische Klasse sich auch selbst beschädigt. Nun beginnen die Aufräumarbeiten. Und damit zurück zu Hannover.
Am Internationalen Frauentag hat der Bundestag heute über die Gleichstellungspolitik gestritten. Während Familienministerin Schröder eine gesetzliche Frauenquote für große Unternehmen erneut ablehnte, warf ihr die Opposition Realitätsverweigerung vor. Grünen-Fraktionschefin Künast forderte gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Es sei ein unhaltbarer Zustand, dass Frauen im 21. Jahrhundert immer noch schlechter bezahlt würden als Männer.
Ein Tag im Kindergarten. Linksfraktionschef Gysi schaut sich medienwirksam den typisch weiblichen Beruf der Erzieherin an. Seine Fraktion schickt dafür am Frauentag ausschließlich Politikerinnen ins Parlament. Und die können hören, dass die Frauenministerin mit ihrer Arbeit zufrieden ist. Die sogenannten Flexiquoten, das sind freiwillige Vereinbarungen mit der Industrie, würden Wirkung zeigen.
Die Flexiquoten, die für alle Führungsebenen unter dem Vorstand durch die DAX 30 im Jahr 2011 eingeführt wurden, waren ein wichtiger Schritt in Richtung faire Chancen.
Unsinn, sagt die Opposition. Sie fordert eine gesetzliche Frauenquote in den Führungsetagen großer Unternehmen. Die Frauenministerin könne sich bei der Industrie nicht durchsetzen, heißt es.
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich peinlicher finden soll. Diese bisslose Flexiquote oder das kampflose Einknicken der Frauenministerin in Frauenfragen.
Ich finde das ernüchternd, dass es an der Stelle nicht weitergeht, aber wir bleiben dran.
Auch in der Union sind nicht alle zufrieden mit der Arbeit der Ministerin. Ursula von der Leyen will für die Quote kämpfen, wenn sich die Unternehmer nicht bald bewegen.
Es ist ja gar kein Geheimnis, dass ich der festen Überzeugung bin, dass wir eine Quote brauchen im Jahr 2018, also mit einer Zeit, die, in der man noch handeln kann.
Angela Merkel schaltet sich am Weltfrauentag nicht in die Debatte ein. Sie hört aber aufmerksam zu.
Nicht nur SPD, Grüne und Linke halten den Kurs der Frauenministerin für gescheitert. Auch einflussreiche Stimmen in der Union sagen, ein Jahr Flexiquote habe nichts gebracht. Doch verbindlichere Regeln scheitern vor allem an der FDP. Deshalb hat die Koalition das Thema wieder einmal vertagt.
Der Untersuchungsausschuss zur Neonazi-Mordserie macht Druck auf die Länder. Sie sollten die zur Aufklärung nötigen Akten möglichst bald übermitteln, forderten heute Vertreter von Union und FDP. Die Ombudsfrau für die Mordopfer, John, verlangte, den Angehörigen mehr zu helfen. Sie litten immer noch an den Folgen falscher Verdächtigungen. Die Neonazi-Zelle soll 9 Kleinunternehmer türkischer und griechischer Herkunft sowie eine Polizistin getötet haben.
Tag 4 der Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Schwerpunkte sind heute Bayern und Niedersachsen. Im Raum Hannover fahren weder Busse noch Bahnen. Betroffen waren davon auch die Besucher der Computermesse CeBIT. Auch Krankenhäuser, Kindertagesstätten und soziale Einrichtungen blieben geschlossen. Die Gewerkschaft Verdi möchte mit dem Warnstreik ihren Forderungen in der laufenden Tarifrunde Nachdruck verleihen.
In Griechenland wächst die Hoffnung, dass der geplante Schuldenschnitt mit den privaten Gläubigern gelingt. Am Abend läuft die Frist aus, bis zu der sich Banken, Versicherungen und Fonds freiwillig an dem Forderungsverzicht beteiligen können. Der Schuldenschnitt ist Voraussetzung für das zweite milliardenschwere Hilfspaket für Griechenland. Die EU-Finanzminister wollen morgen abschließend darüber entscheiden. In Athen beobachtet mein Kollege Peter Dahlheimer, wie die Beteiligung der Gläubiger am Schuldenschnitt verläuft. Dazu jetzt live seine Einschätzung.
Noch ist es nicht offiziell, aber aus regierungsnahen Kreisen verlautete heute hier in Athen am frühen Abend, dass sich bisher 75% der privaten Gläubiger an dem Schuldenschnitt beteiligen. Und es können noch mehr werden, denn die Frist endet um 21 Uhr deutscher Zeit. Damit ist die Mindestquote erreicht, nicht aber die erhofften 90%. Das heißt, die griechische Regierung wird wohl per Gesetz einen Teil der Gläubiger dazu verpflichten, an diesem Schuldenschnitt teilzunehmen. Dennoch ist damit eine wichtige Voraussetzung erfüllt. Für das zweite große Griechenland-Hilfspaket morgen schon wollen die EU, die Euro-Finanzminister darüber beraten. Die Schuldenlast Griechenlands sinkt damit um 107 Milliarden Euro. Finanzminister Venizelos sprach denn auch heute von einem historischen Moment für sein Land und damit zurück nach Hamburg.
Mehr zur Finanzkrise in Griechenland haben wir auf tagesschau.de zusammengestellt. Unter anderem zeigen wir im Detail, wie der Schuldenschnitt funktionieren könnte. Unter verstärkter Beobachtung steht Griechenland auch wegen seiner Flüchtlingspolitik. Mehrere EU-Staaten, unter ihnen Deutschland und Österreich, werfen den griechischen Behörden vor, nicht genug gegen illegale Einwanderer vorzugehen. Jedes Jahr versuchen Zehntausende Flüchtlinge über die Türkei nach Griechenland zu gelangen. Als Weg in die EU nutzten viele Menschen vor allem den Grenzabschnitt am Fluss Evros.
Der Platz des griechischen Innenministers blieb heute leer. Vielleicht ahnte er, dass es Kritik geben würde. 7 seiner europäischen Kollegen bemängelten den fehlenden Schutz an der griechisch-türkischen Grenze, wodurch Flüchtlinge unkontrolliert in die EU gelangten.
Hier orten wir eben zu wenig Engagement, zu wenig Durchschlagskraft und Durchsetzungskraft seitens Griechenland. Deswegen hier auch der politische Druck aller EU-Mitgliedstaaten, dass dort diese Asylbehörde zum Laufen kommt.
Die 7 Länder, darunter auch Deutschland, schlagen vor, dass die EU eine Bestandsaufnahme des griechischen Grenzschutzes macht, dass sie die Wiedereinführung eigener Grenzkontrollen zulässt und dass die EU ein Rückführungsabkommen für Flüchtlinge mit der Türkei abschließt. Das aber hätte einen Preis. Mehr Reisefreiheit für Türken in der EU, den sind die Innenminister nicht bereit zu zahlen.
Wobei ich aus deutscher Sicht ganz klar sage, dass uns die Vorstellung einer generellen Visaliberalisierung gegenüber der Türkei natürlich nicht behagt.
Kritik an den Plänen der EU-Innenminister kam von den Flüchtlingsorganisationen.
Wir finden den Zeitpunkt dieser Initiative erstaunlich, denn eigentlich sind die Asylwerberzahlen in Europa momentan eher historisch tief.
Griechenland ist nur der Anlass, aber eigentlich geht es bei der Flüchtlingsdebatte um viel mehr. Es geht um die Frage, ob und wann in Europa wieder Grenzkontrollen eingeführt werden dürfen. Es ist ein Machtkampf zwischen der EU-Kommission, also Brüssel, und Ländern wie Deutschland.
Der Sonderbeauftragte der Vereinten Nationen, Annan, dringt auf eine politische Lösung des Konfliktes zwischen Regierung und Opposition in Syrien. Bei Gesprächen mit der Arabischen Liga in Kairo warnte er vor einer internationalen Militärintervention. Dadurch werde die Situation nur verschlimmert. Teile der syrischen Opposition haben immer wieder ein militärisches Eingreifen gefordert.
Antrittsbesuch des neuen UN-Sondergesandten für Syrien bei der Arabischen Liga in Kairo. Ab Samstag will der frühere Generalsekretär in Damaskus seine Gespräche mit Vertretern der Regierung Assad aufnehmen. Das Ziel der Unterredung für Annan eindeutig. Ich bin gebeten worden, einen Vorstoß zu machen, um die Gewalt und das Töten zu stoppen und sicherzustellen, dass die Bevölkerung einen Zugang zu humanitärer Hilfe bekommt. Unterdessen sorgte das Überlaufen des Vize-Ölministers für eine Überraschung, hier auf einem Foto mit Präsident Assad. In einem ins Internet gestellten Video sagte das bislang ranghöchste abtrünnige Mitglied der Regierung, Zitat: Ich erkläre, dass ich mich der Revolution dieser Nation angeschlossen habe, die es abgelehnt hat und ablehnen wird, Ungerechtigkeit zu akzeptieren. Zustimmung seitens der syrischen Exilopposition. Das Überlaufen des Vizeministers sei erst der Anfang. Auch die höchsten Führer werden überlaufen, weil niemand innerlich von dem überzeugt ist, was in Syrien gerade geschieht. Nach ihrem gestrigen Besuch in der von Regierungstruppen zurückeroberten Rebellenhochburg Homs zeigte sich UN-Nothilfekoordinatorin Valerie Amos in Damaskus erschüttert von den Zerstörungen. Sie sei besorgt, wenn sie sich vorstelle, was mit den Menschen geschehen sei, die in den verwüsteten Vierteln gelebt haben. Nach mehrwöchigem Dauerbeschuss durch die Armee hatten sich die Aufständischen aus der belagerten Stadt zurückgezogen.
Die Führungsspitze des europäischen Luftfahrt- und Rüstungskonzerns EADS hat in der Diskussion um die Konzernzentrale die Bundesregierung kritisiert. Der scheidende Konzernchef Gallois bezeichnete auf der heutigen Bilanzpressekonferenz einen Brief von Luft- und Raumfahrtkoordinator Hinze als unangemessene Einmischung. Es geht um Pläne des künftigen Konzernchefs Enders. Er will Toulouse zum Hauptsitz machen. Die Bundesregierung fürchtet um Arbeitsplätze am Sitz in Ottobrunn.
Es könnte nicht besser laufen. Bei der Vorstellung seiner letzten Jahresbilanz hat der noch EADS-Konzernchef Louis Gallois nur Rekorde vorzuweisen. Der Nettogewinn des Unternehmens stieg auf über 1 Milliarde Euro, der Gesamtumsatz auf 49 Milliarden. Die Aktionäre können sich freuen, es soll auch in Zukunft so weitergehen. Doch das eigentliche Thema war heute in Paris der Konflikt, der durch einen Brief seitens der deutschen Regierung an EADS losgetreten worden war.
Mein politisches Ziel ist es, dass wir im Flugzeugbau Forschung, Entwicklung und industrielle Produktion fair zwischen Frankreich und Deutschland teilen. Und wenn ich den Eindruck habe, dass man vielleicht noch mal darauf hinweisen muss, dass an der Fairness noch was zu tun ist, dann äußere ich mich dazu.
Stein des Anstoßes ist die Verlegung des Firmenhauptsitzes vom bayerischen Ottobrunn nach Toulouse, beschlossen vom künftigen deutschen Konzernchef Tom Enders. Gallois nutzt den aktuellen Geschäftserfolg, um die Kritik zurückzuweisen. Wir wissen, was unsere Verantwortung ist und haben sie auch in der Vergangenheit übernommen. Alle Länder, die an EADS beteiligt sind, haben von der richtigen Verteilung unseres Wachstums profitiert. Im künftigen EADS-Hauptsitz Toulouse sitzt auch die wichtigste Konzerntochter Airbus. Der Flugzeugbauer verzeichnete 2011 das beste Jahr seiner Geschichte und verwies den Konkurrenten Boeing bei Neubestellungen auf Platz 2.
Der stärkste Sonnensturm seit Jahren hat heute die Erde erreicht. Nach US-Angaben traten Störungen im Funkverkehr bei Flügen über den Nord- und Südpol auf. Dort zeigen sich die Stürme außerdem als Polarlichter. Für Menschen ist die Wolke aus geladenen Teilchen ungefährlich. Seit Tagen beobachten Wissenschaftler bereits heftige Sonnenaktivitäten. Diese dürften in den kommenden Monaten noch zunehmen. Die Sonnenaktivität schwankt normalerweise in einem Rhythmus von 11 Jahren. Und hier die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 9. März.
Das Hoch über der Biskaya bringt morgen dem Süden und der Mitte Deutschlands ruhiges Wetter. Den Norden streifen noch Wolken eines Tiefs. Im Verlauf der kommenden Woche stellt sich dann frühlingshaftes Wetter ein. In der Nacht schneit es an den Alpen ab und an, sonst ist es trocken, mancherorts bildet sich Nebel. Am Tag im Süden und in der Mitte mal Sonne, mal Wolken, mitunter ist es auch für längere Zeit sonnig. An den Alpen sind einzelne Schnee- und Regenschauer möglich. Im Norden und Nordwesten gibt es mehr Wolken, in der Nähe der Küsten kann ein wenig Regen fallen. Im Süden schwacher Wind, im Norden wettermäßig an der See frisch. Heute Nacht 3 Grad an der Nordsee und minus 6 Grad im Bayerischen Wald. Streckenweise können die Straßen glatt sein. Am Tag bis 4 Grad am östlichen Alpenrand und 11 Grad am Rhein. Die Aussichten. Am Samstag im Süden mehr Sonne als Wolken, Richtung Norden kaum Sonne, hier und da regnet es etwas. Am Sonntag lockert es stellenweise auch mal auf, hier und da regnet es leicht, daran ändert sich am Montag nur wenig.
Um 22.15 Uhr begrüßt Sie Ingo Zamperoni zu den Tagesthemen. Wir berichten über den umstrittenen Zapfenstreich für Christian Wulff und zeigen, wie sich ein 12-jähriges Mädchen an den Tsunami in Japan erinnert. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.